Hallo, hallo, hier ist Alice aus dem Schnitt. Bevor die Folge losgeht, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Maxi und ich sprechen in dieser Folge über sexualisierte Gewalt, vor allem gegenüber Frauen. Wir erwähnen aber auch sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern. Und für alle Menschen, die das nicht hören wollen, die skippen diese Folge lieber. Okay, jetzt geht's los.
Okay, wir haben Folge 36, ne?
Ja.
Ich mach die Introduction.
Richtig.
Ne? So sieht's wohl aus. Okay, dann starte ich jetzt mal los.
Okay.
Tada! Los geht's. Hello. Hello. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot. Das ist die Folge 36. Es begrüßen euch heute wieder am Mikrofon die liebe Alice und Maxi zusammen in Berlin auf dem Sofa wie letztes Mal.
Genau.
Setting. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Würden cool Kids sein.
Vielleicht wird das unser neuer Stammplatz. Ja. Auch immer schön mit so einer Decke. Wir liegen auch immer unter einer Decke.
Und ja, ist Altbau. Da sind der Wände so dick. Es ist drinnen kälter als draußen auf jeden Fall.
Weil draußen ist extrem warm heute.
Ja, und wir gehen nicht raus. Wir hatten eigentlich vor, euch mit so einer schönen Wiesenatmosphäre zu beglücken. Aber vielleicht ist es dann nächstes Mal endlich soweit. Heute haben wir gedacht, wir ziehen das jetzt mal konzentriert durch. Wir halten jetzt mal durch. Ja. Uns wurde übrigens gesagt, wurde eine Mail geschrieben, dass wir, egal ob wir auf einer Decke oder unter einer Decke oder ganz gemütlich oder wie wir casten, dass sie uns gerne zuhört, die Person. Das fand ich sehr, sehr nett.
Und das finde ich auch nett, weil man kriegt ja immer so ein bisschen Pressure, dass man denkt, okay, man muss eigentlich Studioqualität haben. Aber ich finde eigentlich, also irgendwann bestimmt, wenn wir uns ein Studio bauen können.
Okay, aber, wir könnten ja.
Aber solange das nicht so ist, wollen wir wenigstens Komfort haben.
Ja, komfortabel sitzen. Ich finde schon, es würde ja auch schon zwei Aufnahmegeräte, also so zwei Mikros, die wir in ein Aufnahmegerät tun zum Beispiel, würden ja auch schon ein bisschen was
haben ändern. Wir ja auch theoretisch. Wir müssen das quasi nur. Wir haben ja Mikros, aber halt nur für unsere Ferngespräche.
Genau, ja, weil das finde ich dann schon ganz gut. Und ich fand letztes Mal, und das wird dieses Mal wahrscheinlich ähnlich sein, ich bin gespannt, finde ich, wenn wir hier aufnehmen, so ein bisschen räumlich. But anyway, Alice, wir waren unterwegs, wir waren in Köln.
Ja, es ist wieder viel passiert bei Feuer und Brot. Was ist passiert, Max? Ich gebe den Ball direkt wieder zurück.
Gemein. Also wir waren... Das war total schön. Wir waren eingeladen von der lieben Katrin Rönecke und Susanne Klinger vom Lila-Podcast. So ein bisschen, der bekannteste feministische Podcast, würde ich sagen, den es so gibt. Und die haben auch ein Podcast-Label, das heißt Haus 1. Und die haben uns eingeladen, netterweise auf die Subscribe zu kommen. Das ist die Podcast-Konferenz, die dieses Jahr in Köln stattgefunden hat. Und da haben wir bei einer Diskussion teilgenommen, wo es, ich fand den Titel ganz toll gewählt, der war nämlich zwei Männer unterhalten sich. Und da waren wir und die beiden Podcasterinnen von Rise and Shine und Mitu Sanyal, eine Kulturwissenschaftlerin. Und wir haben uns mit Susanne und Katrin unterhalten und es war total cool. Dieses Panel, dieses Gespräch könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, auf dem Kanal des Lila Podcasts natürlich noch anhören. Da gibt's das online.
Genau. Und wem das nicht genug ist, sondern auch unsere Gesichter sehen möchte, ausnahmsweise mal, kann das auch machen. Auf YouTube ist dieses Panel auch zu finden.
Genau.
Und
ich reg mich auch an einer Stelle, aber es ist auch...
Ey, nee, genau, weil Maxi, also guckt es euch an bis zum Ende, weil bei den Publikumsfragen gibt es eine etwas problematische Anmerkung und Maxi schmettert die ganz toll ab, finde ich. Und wir mussten alle irgendwie schnell reagieren und Maxi ist... hat ihrem Namen Feuer auf jeden Fall alle Ehre gemacht.
Es geht hier halt um strukturelle Ungerechtigkeiten, ne? Also man kann halt nicht ansetzen und sagen, wir sind alle gleich. Das wäre schön, wenn die Welt so wäre. So ist die Welt aber nicht. Menschen werden ungleich behandelt. Das ist Fakt. Menschen werden aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer Hautfarbe ungleich in dieser Welt behandelt. Das zu ignorieren
ist der größte Fehler, den wir ja alle machen können. Und deswegen geht es darum, diese strukturellen Ungleichheiten zu benennen, sie zuzugeben und das als weiße Person auch aushalten zu können. Punkt.
Fand ich gut.
Das ist lieb, dass du das sagst. Es ist ja immer dann so ein Reflex, dass man denkt, man muss sich nachher direkt wieder zu entschuldigen. Man muss sich entschuldigen für seinen Ärger und seine Wut, weil man dem Luft gemacht hat. Und man, also nicht entschuldigen bei der Frau, die die Frage gestellt hat, aber für seine eigene Heftigkeit und seine Emotionalität. Diesen Reflex habe ich auf jeden Fall.
Das Witzige ist, dass wenn man es nochmal anguckt, ist echt so nicht heftig. Aber das ist halt so das Krasse, ne? Dass man immer das Gefühl hat, man hat gerade irgendwie den ganzen Saal zusammengeschrieben, obwohl man irgendwie eigentlich nur ziemlich klar seinen Standpunkt vertreten hat. Und du hast, also, ja, genau, so, das ist dann doch schon immer interessant, wie wuchtig allen das vorkommt oft. Genau. Obwohl es dann danach gar nicht so krass war.
Ja, weil ich habe dann halt auch so gezittert und hatte so Herzklopfen und dann habt ihr aber ja auch alle gesagt, dass es gut war und dann habe ich mich schnell wieder beruhigt. Aber es ist interessant, finde ich auch, wie man das selber so wahrnimmt, wie sich das anfühlt. Und apropos Qualität und Schreien, ich habe ja eine alte Folge von uns gehört, die zweite, lustigerweise, weil wir dazu nochmal Feedback bekommen haben. Und da schreien wir, glaube ich, so am Anfang. Oder nein, es war, glaube ich, eine andere Folge, aber auf jeden Fall gibt es eine, wo wir am Anfang so richtig losbrüllen. Wir sind halt so witzig. Und es klackert auch die ganze Zeit und die Soundqualität ist auf jeden Fall komplett aus dem Dosentelefon.
Ja,
ja, aber ja. I don't care, we are still here.
Ja, das waren halt auch, also genau, die ersten Folgen. Da werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal nochmal was zu sagen, weil wir ab und zu noch Feedback bekommen zu den alten Folgen und dann auch merken, oh ja, da hat sich noch ganz schön was verändert und so weiter. Nur kleiner Teaser, dass wir das irgendwann mal nochmal thematisieren werden. Aber heute sprechen wir über etwas anderes, etwas ganz anderes. Wir, sie freut sich schon. Es ist eigentlich ein Thema, was wir schon mal angesprochen hatten, auch vor mindestens einem Jahr. Ich glaube, es war Folge 12 oder so.
Ja,
sowas. Also auf jeden Fall ist es lange her. Und wir dachten, es ist an der Zeit, weil sich da viel getan hat, das nochmal hervorzuholen. Und wir wollen heute nochmal über True Crime sprechen.
True Crime.
Genauso wie Body Positivity. Ein Wort, was wir wahrscheinlich heute öfter wiederholen werden. Genau, das Ding ist nämlich, dass True Crime mittlerweile noch mehr explodiert ist, also nicht mit Serial machte es dann den Anfang, aber mittlerweile gibt es diverse Podcasts sowieso, aber auch Magazine, es gibt Dokumentationen reihenweise auf Netflix und alles, der True Crime-Markt boomt, aber nicht nur das. Der True Crime Markt.
Ich wünschte, ihr könntet Alice Gesicht dabei sehen, die einfach ganz konzentriert ihr ganzes Gesicht verzieht um dieses Wort. True Crime. Okay, ja, aber ich bin voll neugierig, was du eigentlich sagen wolltest.
Der True Crime Markt boomt vor allen Dingen unter Frauen. Es ist ein Genre, was vor allen Dingen Frauen anspricht.
Ja.
Und wir finden das höchst interessant und deshalb wollten wir mal darüber reden, was eigentlich da los ist.
Ja, ganz genau. Und das ist so unser neuer Blickwinkel, der heute dazukommt. Damals haben wir darüber gesprochen. Ihr könnt die Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, natürlich nochmal so zum Einstieg hören, wie wir das generell ethisch und aus journalistischer Sicht finden, dass dann jede hingehen kann und Fälle nochmal aufgreift, was da so die Auswirkungen sein können, etc. Heute möchten wir, wie gesagt, ein bisschen uns drum kümmern, so was ist das Ding, dass die Zielgruppe für diesen Markt eben hauptsächlich weiblich ist. Und das ist tatsächlich so, also zum Beispiel das Magazin Stern Crime hat 81% weibliche Leserinnen, was ich schon ziemlich krass finde. Und das ist auf jeden Fall den Produzenten und Produzentinnen sehr klar, also die wissen, dass sie für eine weibliche Zielgruppe produzieren. Und ich finde das auch sehr interessant, weil ich das gar nicht vermutet hätte. Ne? Also ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis auch Freundinnen, die eher von sich sagen würden, dass sie, ein bisschen ängstlicher sind, eher viele Ängste haben und so ein bisschen sich mit ihren eigenen Neurosen auch auseinandersetzen. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern eher liebevoll. Aber gerade die feiern es total ab und sind und suchten alles weg und sind so richtig am Start. Und es gibt ja mittlerweile so unglaublich viel. es gibt ja auch verschiedene Arten und Kategorien. Da werden wir auch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, weil ich auch interessant finde, wie alles Mögliche bei True Crime so reingeworfen wird und es da ja auch den Unterschied gibt. Habe ich jetzt einen ungelösten Kriminalfall, den ich aufgreife und wo es dann wirklich das Ziel gibt, da nochmal was zu verändern oder das nochmal, wie gesagt, aufzugreifen und in der Jetztzeit da irgendwie eine Petition zu initiieren oder was auch immer. Oder es gibt eben einfach eine Nacherzählung und nochmal eine detaillierte Reportage dazu. Da finde ich das auf jeden Fall interessant, sich mal anzugucken, warum interessiert das Frauen so sehr.
Aber genau, wenn man nämlich mal da überlegt, ist das nämlich das Witzige, weil irgendwie wirft man True Crime ja zuerst auch ins Genre, okay, da geht's um Mörder, das ist irgendwie Horror und Horrorfilm und Horror ist ja eigentlich für mich auf jeden Fall ein männlich besetztes Genre eher, also was Männer tendenziell mehr interessiert. Aber dann ist es bei True Crime irgendwie umgekehrt. Also das finde ich nämlich auch, daher kommt vielleicht zumindest bei mir diese Überraschung, dass man merkt, okay, wenn es aber um wahre Fälle geht, wenn es darum geht, dass das echte Mörder sind und das irgendwie so diese, also ne, wie viel, dass die Wahrheit da drin irgendwie nochmal einen Unterschied macht, vielleicht, inwiefern das Leute interessiert oder Frauen und Männer interessiert. Gewagte These kann man jetzt irgendwie, wir haben jetzt keine Studien dazu, aber das kann man ja mal überlegen, was diese Komponente, dass es aber eine wahre Geschichte ist und nicht irgendwie eine Fantasie.
Ich kenne auch viele Frauen, die sehr, sehr gerne Horror gucken. Also ich würde das gerne mal so ein bisschen nachforschen. Aber was natürlich, wenn man Horror, das Genre weiterdenkt, in zum Beispiel diese Splatter-Richtung oder sowas, ne? Das ist natürlich was, wo man wirklich denkt, okay, gucken weniger Cis-Frauen so. Dazu haben wir keine Studien, aber wozu wir eine Studie hatten oder wozu es auf jeden Fall eine Umfrage gab mal, ist, dass Frauen tatsächlich auch gerade diese Beziehungstaten oder diese Serienmörder mehr interessieren oder dass das Publikum mehr interessiert vermeintlich. Das finde ich auch interessant, weil ich mich auch schon oft gefragt habe, okay, warum ähneln sich so viele dieser Taten, die da erzählt werden? Also es geht oft um einen profilierten Serienkiller, einen genialen Mörder, vielleicht auch einen attraktiven, verruchten Mörder, wo wir uns so ein bisschen fragen, was hatte er? Wie hat er sie alle getäuscht, dieses Genie? Da gibt es diverse Beispiele, wie zum Beispiel jetzt auch gerade auf Netflix Ted Bundy, wo man das Gefühl hat, okay, der hat die Filmrechte an seiner Geschichte aus dem Gefängnis heraus verkauft und darf auch selber ersprechen.
Ted Bundy. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can.
Darf sich selber so total inszenieren oder wie du auch vorher gesagt hast, Charles Manson oder so, also Leute, wo man so richtig so einen Kult hat um Mörder. Wenn wir nochmal auf die Gründe zu sprechen kommen, woran das liegen könnte, dann haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht und stellen mal so ein paar Thesen auf.
Also was ja auch ganz bedeutend ist, dass meistens die Opfer, die Ermordeten, Frauen sind. Ja. Also genau. Ja. Also das, oder selten Cis-Männer auf jeden Fall. Ne? Oder,
genau, also viel seltener auf jeden Fall. Das gibt es auch. Also wie gesagt, wir nennen nachher noch ein paar Beispiele, wo es anders ist. Aber ich glaube, ihr alle wisst, so in welche Richtung das gehen kann. Was ich auch interessant finde, was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, dass es gibt ja nicht nur Stern-Crime, sondern es gibt ja mittlerweile sogar ein Closer Crime. Also Closer ist ja sowas, das werfe ich in so eine Kategorie wie In Touch oder so. Und dann gibt es halt so ein Boulevard-Magazin, was halt ganz klar irgendwie super plakativ der Schlechter von Hollywood oder so titelt. Und in einem Interview dazu haben die Macher von dieser Closer Crime auch dazu gesagt, das sind Geschichten über Frauen, für Frauen. Was ich so ein bisschen makaber finde, wenn ich so denke, ja, über Frauen, die oft umgebracht werden. Ja. Okay. Und vielleicht haben wir da auch schon so einen Punkt getroffen, wo man verschiedene Gründe ausmachen könnte. Ne? Also ich glaube, dass es generell nicht zu unterschätzen ist, sich mit den eigenen Ängsten zu konfrontieren, kann einem
Sicherheit geben oder Schrecken nehmen. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die vor einer Operation sich minutiös angucken, was da passiert und das einfach wissen wollen. Es gibt einem die Illusion einer Art von Kontrollgewinn zurück. Also dass man auch sich in diese schrecklichen Situationen mit hineinversetzt und denkt, eventuell, also es kann ja in verschiedene Richtungen gehen, aber eventuell, das würde mir ja nicht passieren, weil ich verhalte mich ja ganz anders oder da und da hat das Opfer das und das gemacht, das sehe ich an, das würde ich ja anders machen oder gar nicht, um das zu bewerten, einfach nur als Information, wie sowas zustande kommt, wie die Details ablaufen und so. Also sich sozusagen mit der eigenen Angst konfrontieren, um dadurch Kontrolle und Sicherheit zurückzugewinnen und dem Ganzen so ein bisschen den Schrecken zu nehmen.
Die These ist darunter, ne, es gibt halt für Frauen eine akutere Bedrohung, umgebracht zu werden oder zumindest zu Schaden zu kommen durch Männer, als umgekehrt. Und genau, die Statistik belegt es auch, Frauen werden sehr viel öfter von Männern umgebracht als umgekehrt. Und das heißt, das ist so eine Grundangst von Frauen, dass das passieren kann. Man wird ja auch irgendwie immer darauf vorbereitet, ne? Man sollte nachts nicht alleine nach Hause gehen, nicht durch den Park gehen und so weiter. Mhm. Also Frauen wachsen halt damit auf, zu denken, dass es gibt eine potenzielle Gefahr, dass man halt irgendwie zu Schaden kommt, mhm, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Durch Verbrecher.
Potenzielle, ja.
Und da kommt das Interesse her. Ne? Also dieses,
genau, das ist sozusagen die These. An dieser Stelle natürlich auch schon mal, falls ihr schon an den E-Mail-Geräten, Endgeräten sitzt, wir wissen, dass es auch True-Crime-Podcasts gibt über Mörderinnen. Wir wissen auch, dass es Serienmörderinnen gibt. Zum Beispiel Black Dahlia oder so ist, glaube ich, sowas. Das ist halt nicht die Regel. Ne? Also die Häufigkeit spricht da, glaube ich, für sich. Weiter in unseren Thesen, ich finde dieser Aspekt aus einer sicheren Entfernung draufschauen, ist auch noch, ne, ergänzt nochmal die Theorie, die wir gerade schon hatten. Also dass man das Ganze sozusagen in einem sicheren, gemütlichen Umfeld konsumieren kann, macht sich ja dann auch nochmal irgendwie was aus, um sich diesen Ängsten so ein bisschen zu stellen. Mhm. Ne?
Das ist halt, also ich würde auch nochmal darauf kommen, dass das halt das wahrscheinlich auch der große Unterschied ist zu der ausgedachten Geschichte. Also deshalb ist True Crime, glaube ich, da der Schlüssel, dass es halt wahre Geschichten sind, weil man irgendwie, also für mich persönlich macht das auch was, also ich gucke mir nicht so gerne Serien an, irgendwie, wo es um Mörder geht, aber mich interessieren True Crime Geschichten auch sehr viel mehr, weil ich da auch irgendwie das Gefühl habe, ich möchte hier irgendwie was nachvollziehen können, was tatsächlich in der Welt geschehen ist. Also ich kann das auch bei mir auf jeden Fall, kann ich das bestätigen. Mhm. Also auch wenn ich das nie bewusst gemacht habe, aber dass ich schon das Gefühl habe, ich lerne irgendwas über die Psychologie eines Mörders. Und das andere, wenn es ausgedacht ist, habe ich eher das Gefühl, ich schaue mir eine Fantasie an von jemandem, der sich einen Mörder ausdenkt. Also, mhm, obwohl man ja auch argumentieren könnte, dass es natürlich ist halt auch die Frage, ob der, gerade mit dieser Erzählform, ja, ob das nicht ein bisschen immer noch so ist. Weil man zeichnet die Figuren ja auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, klar.
Also man inszeniert ja irgendwie den Mörder auf eine gewisse Art und Weise, die Opfer auf eine gewisse Art und Weise, damit es, weil das ist ja auch dieses ganze serielle Erzählen, unglaubliche starke Narrative hat und es irgendwie ja sich fast wie Fiktion anfühlen soll. Es soll sich ja anfühlen wie ein Krimi, ja, den man liest.
Ja, ja.
Und dann ist halt die Frage, wie viel von den Reportern, JournalistInnen steckt auch dann immer noch in der Geschichte, auch wenn sie wahr ist.
Klar, also du kannst eine Geschichte so oder so erzählen, ne? Und wo der Fokus liegt, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, weil das macht einen großen Unterschied. Ich zum Beispiel gucke sehr gerne auch Krimiserien, spannend gemachte Krimiserien. Aber mir fällt zum Beispiel auch sowas ein, wenn du, das ist ja auch in dem Sinne kein True Crime, aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast wie American Crime Story, was ich in der ersten Staffel mit dem Fall O.J. Simpson und dem strukturellen Rassismusproblem in Amerika zu dieser Zeit auseinandersetzt, dann finde ich das auch wahnsinnig spannend,
weil es irgendwie auf einer wahren Geschichte beruht. Aber dennoch ist natürlich die Entscheidung des Regisseurs und der ganzen MacherInnen einfach da. Das bildet natürlich was ab. Und das sind Entscheidungen, die Menschen treffen. Sind dann natürlich keine Facts. Und ich glaube, das ist gerade sehr, sehr wichtig, das immer so im Kopf zu behalten. Ich finde aber auch, du hast schon was Wichtiges eben noch angesprochen. Ich glaube, dass der Punkt der Psychologie und dieses, dass man auch das Gefühl hat, man lernt vielleicht was über die Psychologie von Menschen, analysiert gerne, dass das auch was ist, was vielleicht bei vielen Frauen zutrifft. Also ich zum Beispiel weiß, dass wir auch schon wahnsinnig viel über Sachen so geredet haben und analysiert haben und diskutiert haben. Und ich glaube, das sind dann auch noch so weitere Punkte, dass zum Beispiel auch so eine Art, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, so Community-Building passiert, aber dass so dieses Diskutieren der Fälle gemeinsam und Theorien entwickeln, das mag jetzt nicht nur was rein Weibliches sein, aber es ist auf jeden Fall auch, glaube ich, was Frauen gerne machen. Ne? So über Psychologie sich unterhalten ist auf jeden Fall, kenne ich zum Beispiel bei mir im Freundeskreis auch, dass es da viel Interesse gibt.
Also so ein bisschen, das hört sich jetzt auch extrem sexistisch an, ne, was ich jetzt gerade sage, aber es ist halt, ich glaube, so dieses, dadurch, dass Klatschzeitschriften ja auch oft für Frauen, die Zielgruppe Frauen hat, weil man ja auch versucht nachzuvollziehen, wie bestimmte Beziehungsverhältnisse funktionieren oder was dahinter steckt, oder man versucht irgendwie die Gedankenwelt irgendwie nachvollziehen zu können. Also es ist, das ist jetzt eine Frage, ob das generell Frauen mehr interessiert. Das ist auf jeden Fall etwas, was Frauen, also das Interessenfeld wird Frauen irgendwie mehr zugebilligt und das ist irgendwie mehr in einer femininen, weiblichen Kultur auf jeden Fall gestattet und auch wird auch irgendwie zelebriert, ja, sagen wir mal so. Ne? Und das ist, aber da ist ja halt einfach so ein bisschen das Problem auch dahinter, finde ich, weil also das Tückische finde ich bei True Crime Stories, auf der einen Seite bekommt man unglaublich einen detaillierten Einblick und man hat irgendwie das Gefühl, man weiß alles über diesen Fall, man weiß alles über die Person, weil auch das Tolle ist, also auch als Journalistin finde ich das eine ganz tolle Sache, dass man so viel Zeit bekommt und dass Leute irgendwie Bock haben, das auch lange, lange irgendwie an der Geschichte dran zu bleiben. Aber es ist auch ein bisschen trügerisch, dass Leute dann denken, sie wissen alles. Ja, total. Sie haben jetzt alles gerafft und sind jetzt perfekt informiert und um diesen Fall genau zu bewerten. Ja. Und ich glaube, das gibt es ja auch oft nachdem es irgendwie eine Crime Story gab. Gerade bei Serial war das krass oder so, dass dann irgendwie andere Parteien sich zu Wort melden und sagen, Entschuldigung, also irgendwie ist das und das gar nicht berücksichtigt worden und diese Stimmen kommen viel zu kurz und jetzt denken alle, es sei so. Und genau, also da sind wir, das hatten wir bei der letzten True Crime Podcast Folge auch, dieses ganze Staub aufwirbeln, das kann halt auch echt ein bisschen nach hinten losgehen. Ja. Oder man etabliert dann irgendwie sowas, dieser Mensch ist wahrscheinlich unschuldig und vielleicht ist er aber schuldig oder so. Und oder keine Ahnung, genau, es liegt halt einfach so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Tücke daran, dass
ja. Total, also so die Art, wie das eben erzählt wird und dass uns halt oft auch die Illusionen dann sozusagen, wir die Illusion haben, beispielsweise jetzt bei Serial einem anderen Sayed unheimlich nahe gekommen zu sein und das in irgendeiner Weise einschätzen zu können, wo man auch sagen muss, in Serial zum Beispiel fehlt ja auch die Seite des Opfers, die Familie wollte ja nicht mit denen sprechen und dann ist ja auch wieder die Frage so, wie finden die das eigentlich? Serial ist bis heute der erfolgreichste Podcast der Welt, glaube ich, immer.
Genau. Und jetzt ist ja auch nochmal eine Doku darüber rausgekommen, oder?
Ja, The Case of Against Adnan Syed.
Adnan Syed's story has captivated millions since the launch of the podcast Serial.
Serial is what brought new evidence to the case.
But Serial was not going to exonerate him.
Now, 18 years after he was sent to prison, convicted murderer Adnan Syed heads back to court as questions about his case continue to surface.
Ja, also die Art, wie über sowas gesprochen wird, ist auf jeden Fall, muss man immer berücksichtigen. So.
Ja, und da gibt es ja auch Unterschiede, ne? Also ja. Da, also genau, es gibt sowas wie Serial oder wie Making a Murderer oder so, wo es explizit um die Täter geht und wo man auch überlegen soll oder anzweifeln soll, ob diese Täter überhaupt die Tat begangen haben.
Ja.
Das kann ja auch, wie gesagt, das kann ja auch gut sein, weil es gibt viele Menschen, die unschuldig im Gefängnis sitzen. Aber es ist halt ein hohes Risiko. Dadurch, dass das Genre so beliebt ist, wird man irgendwie, wird man einfach diesen Fall beeinflussen. Und gerade bei Adnan Syed war es ja auch so, dass der Fall dann neu aufgerollt worden ist. Und dann gibt es aber auch, dann gibt es andere Podcasts, die sich mehr auf die Opfer konzentrieren.
Ja.
Ich habe den Podcast selber nicht gehört, aber Dunkle Heimat hast du im Vorgespräch genannt. Oder auch Missing and Murdered, den haben wir auch letztes Mal erwähnt.
Ja, bei Dunkle Heimat in der zweiten Staffel finde ich das jetzt zum Beispiel total spannend. Da geht es um den Mord an Rosemarie Nitribitt. Und da wird eigentlich relativ klar beleuchtet, wie schlecht ihre Ausgangssituation als Frau in dieser Zeit war. Und dass sie eigentlich sozusagen eine self-made woman war, die sich unheimlich viel erarbeitet hatte, obwohl sie sozusagen aus dem Nichts kam. Und dann wird der Macher Bernie Meyer unterhält sich auch viel mit Psychologinnen und Leuten, die versuchen so ein bisschen die Psyche dieses jungen Mädchens irgendwie so zu analysieren, aber anhand von Sachen, die wirklich passiert sind. Also zum Beispiel hatte sie einen Schwangerschaftsabbruch mit 14 und dann wird darüber gesprochen, was das für Auswirkungen haben kann. Und man kommt irgendwie dieser Person nahe. Es wird immer wieder, gibt es Schriften über sie, dass sie so willensstark war und so rebellierend. Und man hat irgendwie das Gefühl, dieser Person näher zu kommen und dass diese Person, die sonst immer nur so, ja, die damals ermordet wurde, war, dass die so einen Charakter bekommt und ein Gesicht und das, was das eben bedeutete, in dieser Zeit eine Frau zu sein. Und das haben wir ja auch schon irgendwie angesprochen in der letzten Folge, dass das immer gut ist, wenn man darüber irgendwie ein großes Grundgerüst hat, ein großes Ganzes, was als Thema diese Geschichte wichtig macht und sich nicht nur an einem jetzt haben wir so ein bisschen unsere Reihenfolge über Bord geworfen, aber und sich nicht nur an irgendwie einem vermeintlich genialen oder sexy Mörder irgendwie abarbeitet, dem wir versuchen näher zu kommen und in dessen Psyche wir eintauchen, wo die Mordopfer dann so namens- oder gesichtslos werden. Und das ist übrigens auch eine Gefahr von diesem ganzen Genre, finde ich, dass man auch so ein bisschen Gefahr läuft, so jetzt habe ich das zu Ende gehört, jetzt konsumiere ich direkt das Nächste. Also dass sozusagen diese Fälle, die auf wahren Begebenheiten beruhen und wo wahre Menschen irgendwie hinterstecken, dass die so konsumierbar werden und so schnell ad acta gelegt werden. Also man will halt immer mehr, ne? So.
Weil diese Fälle sind so Sonderfälle und ich habe das Gefühl, dass Serial das jetzt auch in den anderen Staffeln irgendwie versucht, immer wieder nochmal so zu betonen, dass zum Beispiel Adnan Syed dass das ein Fall ist, der so normalerweise nicht passiert oder dass das wirklich ein Einzelfall ist. Aber dass dann durch dieses ganze Aneinanderreihen man das Gefühl hat, ah ja, das passiert total oft und man stumpft. Also auf der einen Seite lernt man irgendwie mehr über diese Fälle und man lernt vielleicht mehr über strukturelle Probleme, weil das, finde ich, muss ein True Crime Podcast auch irgendwo machen, vielleicht von diesem Einzelfall auf was Generelles schließen können. Was aber auch nicht immer geht, dadurch, dass das so krasse Einzelfälle sind, dass man da vielleicht nicht ein Resümee ziehen kann für generelle strukturelle Probleme, also nur begrenzt. Aber dass man einfach das Gefühl hat, okay, das passiert, anscheinend ist das irgendwie everyday, ist da irgendwie so ein krasser, passiert so ein krasser Mord. Und dann gibt es halt aber auch nochmal dieses Genre, wo jetzt zum Beispiel der Mordlust-Podcast reinfällt oder auch das amerikanische Vorbild My Favorite Murder, wo halt auch dieser Hype um Mord und Mörder ja auch ganz offengelegt wird. Mhm. Also wo man nicht mehr dieses so anstandsmäßige, okay, das ist total krass, ja, hat auch ein bisschen was Verbotenes oder so, sondern nein, wir finden es einfach geil, lasst uns darüber reden und auch diese Lust zelebrieren, das irgendwie zu analysieren und auch einfach zu konsumieren.
Ja, sind auch so viele Fälle, ne? Also weil ich glaube, von My Favorite Murder gibt es irgendwie 130 Folgen oder so. Ich finde interessant, der Podcast, der ist super erfolgreich, der heißt Mordlust, ne? So, und das ist halt einfach das Nacherzählen von verschiedenen Fällen. Ich muss zugeben, ich habe My Favorite Murder selber nicht wirklich gehört. Ich habe nur reingehört. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ein großer Fan von diesem Podcast ist, und die hat mir auch nochmal gesagt, dass diese zwei Frauen, die den amerikanischen Podcast machen, total witzig sind und lustig sind und pointiert erzählen können und deswegen auf jeden Fall Fähigkeiten mitbringen, die diesen Podcast so hörenswert machen. Und dass sie eben doch auch am Ende immer nochmal die Namen der Opfer verlesen und da auch drauf eingehen. Also es ist jetzt nicht nur alles super positiv, ne? Und es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie überhaupt keinen Anstand haben oder total pietätlos sind. Aber dennoch ist es natürlich so ein bisschen dieses Konsumieren so dieser Kriminalfälle so ein bisschen als Wegwerfware, was ich daran so problematisch finde. Ne? Was ich ja auch interessant finde, ist, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, mit diesen ganzen Morden an Frauen. Und das ist ja nicht nur im True-Crime-Genre so, sondern es ist ja auch einfach wirklich allgegenwärtig in jeder Krimiserie. Habe ich auch immer das Gefühl, wir haben jetzt, du hast eben angesprochen, die reelle Bedrohung, die besteht für Frauen, von Männern umgebracht zu werden. Ich finde, man kann das Ganze nicht besprechen, ohne über die, ohne Femizide generell zu thematisieren und die Fetischisierung von Frauenmorden sich auch nochmal irgendwie bewusst zu machen. Also, weil, was ich interessant finde, ist, Morde an Frauen, die in der Realität passieren, die sind zum Beispiel auch, dass eine ältere Frau von ihrem Enkel aus Habgier umgebracht wird. Oder es sind Leute innerhalb der Familie oder Ehepartner oder Ex-Partner. Und das sind halt auch selten Fälle, die spannend genug sind oder komplex genug, ich mache Anführungsstriche, dass sie dann aufgegriffen werden und groß thematisiert werden, sondern die fallen halt so durchs Raster. Und was ich oft schon so spüre, gerade auch in diesen Serien und Nacherzählungen, ist, dass es da immer so eine Erotisierung gibt. Also, dass sowohl die Opfer als auch manchmal die Täter, dass es so was Verruchtes, ein bisschen sexy, ein bisschen dangerous, gefährlich irgendwie so ist und uns auch ein bisschen antören soll. Und da möchte ich halt wirklich mir das nochmal so kurz angucken, weil ich mich dann schon frage, so mit dieser ganzen voyeuristischen Sicht auf zum Beispiel Vergewaltigungen in Filmen und Serien, wie das auch so eine Rape-Culture in der Gesellschaft irgendwie auch zugutekommt. Also dieses permanente, so glamourösere Zeichnen von Morden an Frauen und dieses Detail, wir wollen alle Details wissen, wie lag sie da, wie war sie gebettet, hatte sie was an, hatte sie nichts an und sah der Mörder vielleicht auch zufällig noch gut aus, was ist das eigentlich?
Am Ende ist halt die Frage, was verlängert jetzt was, ne? Also ist True Crime eine Verlängerung von einer Rape Culture, ist es eine Reflexion und meine Thematisierung legt es einfach der Gesellschaft so den Spiegel vor? Sei, guck mal, was wir hier, in was für einer Gesellschaft wir leben, wo Frauen einfach reihenweise umgebracht werden. Oder flippt es das wieder und ist dann wieder Entertainment und reproduziert es eigentlich wieder. Also, das ist halt das Problem an, sag ich mal, Infotainment, da wo sich ja True Crime irgendwie ansiedelt, dass man denkt, ja, es ist, man informiert sich, aber man ist auch entertained. Also, man ist auch unterhalten davon. Mhm. Warum macht es einem Spaß? Warum macht man eigentlich, warum möchte man immer mehr? Also, so, das ist, auf jeden Fall, weil das in der Gesellschaft schon irgendwo eine Normalisierung, es muss eine Normalisierung geben in der Hinsicht. Man muss es irgendwo ja abkönnen, weil wenn man jetzt sagen würde, es würde diese Fälle zum Beispiel nicht über Pädophilie geben oder so, weil das einfach viel zu schrecklich wäre, weil man sich das nicht angucken kann.
Ja.
Also von daher ist es so, ich will jetzt, genau, und ich will jetzt auch überhaupt gar nicht sagen, hier Abstufen, ich will gar keine Hierarchie in wie schrecklich ist, welches Verbrechen machen, wirklich nicht, aber einfach nur, dass man merkt, okay, bestimmte Dinge können wir zulassen und können wir uns anhören und bestimmte Dinge können wir uns nicht anhören und da ist einfach, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass wir ermordete Frauen ungefähr jeden Abend um 20.15 Uhr im Fernsehen sehen können und jetzt mittlerweile auch halt als Podcast hören können und so weiter. Also es ist allgegenwärtig und natürlich wird es dann, verliert es dann an Schrecken und auch Schrecklichkeit.
Ja, absolut. Ich habe dazu, finde ich total richtig, was du sagst, ich habe dazu einen sehr interessanten Tweet mal gelesen. Das war so, who would want to see something about periods on TV? Und dann würde jemand sagen so, nobody wants to see that on TV. Und dann, and now ask yourself that about rape. Also, und jetzt frag dich das,
Und warum antwortet da nobody? Also da würde niemand antworten, nobody wants to see that on TV. Und das sagt so viel. Also das sagt es eigentlich schon, wie, was da eigentlich verkehrt ist und wie sehr das normalisiert ist. Und eigentlich auch schon immer. Und wie, man muss sich auch immer wieder fragen, so, wie lange reden wir überhaupt von Begriffen wie Rape Culture und wie lange beschäftigen wir uns damit? Wie lange fragen wir uns überhaupt, wer erzählt diese Geschichten? Wer macht diese Geschichten? Wer schafft die Narrative? Das ist auch immer total wichtig. Ne?
Ja.
Und ich finde, das kann halt auch ganz schnell sehr tendenziös werden. Und du hast gerade das gute Wort so der Hierarchie der Verbrechen angesprochen. Ich möchte auch eine Hierarchie der Opfer noch hinzufügen. Und ich habe einen kleinen Roast für dich vorbereitet. Alice, wärst du jetzt bereit oder möchtest du lieber noch was sagen vorher? Ja, wir haben ja jetzt schon viele verschiedene Podcasts angesprochen. Ich habe schon oft von unseren Hörerinnen mitbekommen, dass die auch alle oder sehr, sehr viele hören ja sehr gerne den Zeitverbrechen-Podcast. Das ist ja vielleicht sogar der erfolgreichste True-Crime-Podcast in Deutschland.
Ich glaube, ja. Zumindest bei iTunes.
Genau. Und ich habe diesen Podcast auch am Anfang angefangen zu hören. Habe fast alle Folgen gehört sogar. Und ich habe ein Problem. Ich habe einen inneren Zwiespalt und ich möchte den gerne mit euch teilen. Und zwar ist die eine und die wichtige Protagonistin dieses Podcasts, die Erzählende, ist Frau Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin von der Zeit, eine sehr, sehr wichtige Journalistin, die jahrelang als Gerichtsjournalistin gearbeitet hat und viele, viele Fälle journalistisch begleitet hat. Das heißt, sie hat eine große Expertise auf diesem Gebiet. Sabine Rückert ist eine sehr kluge Frau. Sie ist eine sehr wortgewandte Frau und eine sehr eloquente Frau.
Jetzt beschreibst du sie fast, wie sie das machen würde in dem Verbrechen-Podcast. Aber
nein, das sind ja keine äußerlichen Wertungen. Nee. Ne? Also sie ist auf jeden Fall, ich glaube, dass sie wortgewandt und eloquent ist, sind, glaube ich, Fakten. Ich muss das voranschicken, weil ich kann sie ja nicht nur runtermachen, ohne ihr das zu belegen, was sie auf jeden Fall kann. Mhm. Ich möchte aber gerne euch allen mitteilen, wem ihr sozusagen zuhört, wenn ihr Sabine Rückert im Zeitverbrechen-Podcast zuhört. Erstmal ist Sabine Rückert tatsächlich schon mir damals aufgefallen, als sie in dem Prozess gegen Kachelmann sich sehr krass über die Anklägerinnen oder die mutmaßlichen Opfer damals geäußert hat. Sie hat sie sozusagen, ich habe einen Artikel, ich werde alle diese Artikel, die ich jetzt erwähne, werde ich wirklich dieses Mal in den Shownotes zur Verfügung stellen, weil das wäre zu viel, um das jetzt alles hier zu lassen. Aber sie hat hier alles genau zu detailliert zu erklären. Sie hat diese Frauen mit einer Tirade der Verachtung überschüttet, so kann man es schon sagen. Also sie hat über die geschrieben, dass sie sich sehr oft hat sie die Worte benutzt, dass die Frauen selbst schuld sind und dass sie sich selber klein gemacht haben und sprach schon damals her, Zitat, von der weiblichen Bereitschaft zum Selbstbetrug. Hiermit komme ich zum größten Problem, was Sabine Rückert mit Frauen hat. Für Sabine Rückert ist das Schlimmste, wenn Frauen sich selber klein machen, wenn sie sich in einen Opferstatus begeben. Wir sehen dazu zum Beispiel eine Folge vom Zeitverbrechen-Podcast, die heißt, wie Frau S oder Frau L, ich weiß es nicht mehr, ihren Vergewaltiger besiegte. So heißt die Folge. Ich finde diesen Titel und die ganze Folge eine absolut gefährliche Frechheit. Warum? Wenn eine Frau oder ein Mensch einen Missbrauch übersteht, dann geht es, glaube ich, nicht um Sieg oder Verlieren. Ich glaube, dann geht es nicht darum, wer gewinnt hier nachher und wer bewertet überhaupt, wie man gewinnt. Sie beschreibt in dieser Folge eine Frau, die in einer Haftanstalt arbeitet und dort eben vergewaltigt wird und erwähnt dann nachher lobend, dass diese Frau 3 Tage später wieder zur Arbeit erschienen ist. Sie hat keine Therapie gemacht. Sie hat keinen Opferstatus eingenommen.
Sie saß 3 Tage später wieder am Schreibtisch. Sie hat keine Therapie gemacht, sondern sie hat einfach 3 Tage später wieder gearbeitet und es ging alles wie vorher. Und sie hat bis heute keine Therapie gemacht. Das Einzige, was sich für sie geändert hat, war, sie hat ihren Mann verlassen. Und ihren dritten Mann übrigens schon und hat ein 4. Mal geheiratet, einen anderen Mann. Das hat sie gemacht. Also sie hat gesagt, sie bleibt nicht mehr in so einer faulen, angefaulten Ehe. Das will sie nicht mehr. Aber das war's.
Sie war ganz stark. Sie war eine gute Frau. Sie hat das sehr toll gemeistert und ist deswegen eine starke Frau. Sie hat sich nicht klein gemacht. Da sind wir an dem großen Problem, was Sabine Rückert generell in diesem Podcast hat. Sie ist wahnsinnig subjektiv bewertend. Sie benutzt für Obdachlose Worte wie Penner. Sie sagt, der Afrikaner hatte eine sehr schöne Frau in der Folge, wo es um Rassismus geht. Sie sagt oft eine kluge Frau, ein dummer Mann. Sie bewertet Fehler, sie verteilt Lob, sie erhebt sich über die Opfer und die Menschen, über die sie spricht. Und das in einer wahnsinnig eingefärbten und subjektiven, von persönlicher Meinung geprägten Art und Weise. Das macht den Zeitverbrechen-Podcast für mich auf jeden Fall wahnsinnig problematisch. Und alle Mechanismen, die Sabine Rückert immer wieder aufweist, wenn ich das Gefühl habe, und darum gehen wirklich die letzten paar Folgen, da geht es nämlich um Männer, die zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigt wurden. Es ist sehr deutlich, dass Sabine Rückert gerade dann immer sehr zu den Waffen rennt, wenn Männer zu Unrecht beschuldigt worden sind, dass sie einer Frau etwas angetan hätten. Das ist für sie sehr, sehr wichtig, da bei der Wahrheit zu bleiben. Ist es ja auch, aber dennoch ist es auffällig, dass sie immer wieder auf bestimmte Mechanismen zurückgreift, wie zum Beispiel das Normalisieren, also so nach dem Motto, die Frauen müssen nur mal in der Wirklichkeit ankommen, so sind Männer halt. Und dafür gibt's das Strafrecht. Das ist ja alles geregelt. Die Justiz macht das schon. Sie bagatellisiert und pathologisiert, also sie bewertet immer die Frauen in ihrer Art und Weise, wie sie damit umzugehen haben und ob sie stark oder schwach sind. Sie relativiert und sagt halt auch, Frauen sind selbst schuld, wenn sie sich klein machen, wenn sie im Opferstatus bleiben und wenn sie nicht anzeigen. Und sozusagen ist es eigentlich alles geritzt und jeder muss einfach nur stark sein und darf sich nicht so klein machen. Das finde ich einfach ein unglaublich, eine unglaublich problematische Ausgangssituation. Vielleicht, wenn ihr den Podcast in Zukunft hört, fällt euch das auch mehr auf und ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Denn tatsächlich ist Sabine Rückert, sie erwähnt auch, dass sie junge Frauen als Patin begleitet sozusagen, dass sie viel für junge Frauen tut, dass sie selber eine Tochter hat. Also sie tut sogar ganz empowernde Dinge manchmal und ist auch gar nicht so unfeministisch in allem, was sie sagt. Denn natürlich ist es wichtig, unabhängig zu sein, eine unabhängige Frau zu sein und so weiter und so fort. Aber sie muss sich immer vom Feminismus distanzieren. Und sie möchte sehr klarstellen, dass sie heißt übrigens Alpha Huhn auf Twitter, dass sie ein Alpha Huhn ist und dass sie keine Feministin ist, dass sie sich vom bösen Feminismus distanziert. Hierzu möchte ich euch noch einen Artikel von der wunderbaren Margarete Stokowski empfehlen. Der heißt, den gab es bei Spiegel in ihrer Kolumne Feminismus und Opfer. Fröhlich grüßt das Opfer-Abo. Und da geht Margarete Stokowski auf die 10 Wahrheiten, die Sabine Rückert für junge Frauen aufgeschrieben hat, ein. Das macht sie ganz toll. Und damit ist mein Roast zu Ende.
Ja, danke, Maxi.
Das war ein kleiner Vortrag.
Ich habe auch, aber es ist ein guter Vortrag, weil ich glaube, auch kritisches Hören kann man immer Leuten empfehlen und es lag dir auf der Seele und es musste raus und dafür haben wir diesen Podcast. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass, also es ist einfach, ich würde es so bewerten, dass es oft so eine, ja, vielleicht ist es auch unfair, das so zu benennen, aber ich würde sagen, es ist eine konservative Art, feministisch zu sein, was für mich teilweise nicht so ganz zu Ende gedacht ist, weil es ist so dieses, man möchte das System eigentlich aufrechterhalten. Und deshalb macht man halt nur so sehr partiell, traut man sich da irgendwie auch zu kritisieren. Aber letztendlich findet man die Strukturen, die Grundstrukturen gut,
ja,
was so Macht angeht und Eliten und Didde und also so, dass man irgendwie so, dass man das eigentlich gut findet. Aber man will halt auch dabei sein als Frau und da muss man halt einfach die Klapperarbeiten und sich irgendwie hocharbeiten. So ein bisschen, ja, ist es so dieser, genau, Eindruck.
Auch so ein bisschen dieser white privileged Feminism, weil wenn jeder nur so stark, wenn jeder einfach stark wäre und sich nicht zum Opfer machen würde, dann hätten die ja gar kein Problem. Und so einfach ist es eben nicht. Man muss auch wirklich dazu sagen, dass das Missy Mac zum Beispiel explizit schreibt, Sabine Rückert ist eine Antifeministin. Also das im Zuge der, das Giovanni Di Lorenzo damals gesagt hat, er möchte 30% der Führungspositionen weiblich besetzen und daraufhin Sabine Rückert als Chefredakteurin angekommen ist, dass es halt quasi für viele Feministinnen auch ein Schlag ins Gesicht war, weil diese Frau definitiv im Laufe ihrer Karriere mit sehr vielen antifeministischen Artikeln und Thesen von sich reden gemacht hat. ich möchte sie jetzt bewusst nicht in irgendeiner Weise beschimpfen oder denunzieren. Ich möchte einfach nur, dass es uns klar ist, genau, wer erzählt wie. Und es ist eine sehr privilegierte Art, die Dinge zu betrachten. Und dann wird es eben auch gefährlich, wenn wir diese Geschichten so erzählt bekommen, womit wir wieder beim Thema sind. Der Blick auf das Opfer, die Wertung, ein gutes Opfer, ein schlechtes Opfer. Wie hat ein Opfer zu performen, damit wir ihm glauben? Und das ist eine super große Gefahr, die ich sehe in dieser ganzen Narrative. So, und vor allen Dingen in diesen True-Crime-Geschichten, wo es darum geht, ist jemand schuldig oder nicht.
Ja.
So.
Genau, also das sind, glaube ich, immer noch nach wie vor auch die Podcasts, wo es, die natürlich am spannendsten sind, weil man irgendwie mitraten möchte, ja. Also, und es gibt viele tolle Beispiele, wo gerade investigativer Journalismus dazu geholfen hat, Leute, die eigentlich unschuldig verurteilt waren, wieder frei zu bekommen. Also ich will gar nicht sagen, dass es generell eine schlechte Idee ist, das zu tun, weil es ist auch oft wichtig. Aber ich sage einfach nur, es birgt halt ein Risiko, wenn man jetzt, wo es True Crime so als Erfolgsgarant gibt, dass man da einfach ein bisschen nachlässiger wird, weil das weniger wichtig ist, ist das jetzt irgendwie, erzählen wir die Geschichte jetzt sorgfältig, sondern ja, wir wollen jetzt einen Hit produzieren. Und das ist so ein bisschen das Risiko daran, dass True Crime oder Crime in generell, True Crime dann birgt, wenn es so inflationär und schnell produziert werden soll und wenn es auch so viele gibt, weil da musst du ja auch immer gucken, so welches Verbrechen können wir noch erzählen, weil wenn man denkt, okay, das steht jetzt hier schon in Stern Crime, das hier ist jetzt schon bei Zeitverbrechen irgendwie thematisiert worden, hier gibt's schon eine Netflix-Serie zu, welchen, also irgendwann mal, also es ist auch so ein bisschen wie so ein Rohstoff, der irgendwie so rausgenommen wird. Ja.
Ja, total. Und vor allen Dingen, wie nah kann man die Geschichten erzählen, wenn sie noch nicht so lange her sind? Ne? Oder was, also du hast total recht, es ist halt wirklich nicht alles das wert, erzählt zu werden. Also ich habe auch schon so einen Podcast gehört, ich glaube, da war vom NDR, da ging es um eine verschwundene Frau. Und das war so richtig so, wir gehen eine Straße entlang. Hier hatte mal jemand einen Socken gefunden. Hatte es was zu bedeuten? Mhm. Hatte es nichts zu bedeuten? Also die erzählen nichts. Die gehen da überall lang und man denkt so, was soll das jetzt? Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch wirklich dann jetzt so der Fall Peggy oder es gibt den Mord an dieser Christine hier aus Berlin, aus Lübben oder so, Lübars, genau, die, wo die aus Habgier von so, es war ganz, ganz gut erzählt, aber auch da kommt der mutmaßliche Mörder und seine Mutter oft zu Wort und die Familie von dieser ermordeten Christine und es ist, glaube ich, erst ein oder zwei Jahre her, also es ist wirklich so puh und heftig und ich finde, das ist so gefährlich, halt, wenn die Qualität nicht stimmt, also wie du gerade gesagt hast, es ist halt, es gibt so eine Flut an Sachen und jeder möchte gerne jetzt einfach loslegen und auch diese Welle mitreiten und dann ist es halt gefährlich, weil ich auch als Hörerin ja immer gucken muss, ist das jetzt, haben die da ordentlich gearbeitet? Ist das jetzt sauber? Ist das, kriege ich die Fakten oder?
Naja, eigentlich sollte es nicht deine Aufgabe sein, das zu tun. Ne? Also letztendlich ist es irgendwie die Mitverantwortung, aber eigentlich sollte man irgendwie, sollten die Medien diese Verantwortung haben, dass sie einfach qualitative Sachen einfach dir einfach nur vorlegen. Aber eben, also die Sache ist, dass, wenn wir nochmal zurück auf den Mutter-Podcast-Serial kommen, dass natürlich das eine Produktion aus dem Hause This American Life ist und This American Life sich eigentlich immer sehr damit schmückt, dass die Geschichten auch nicht senden, wenn sie keine guten Geschichten sind oder wenn, also dass sie Sachen auch gerne tot recherchieren und dass sie eine, dass sie 50% der Geschichten, die sie anfangen, überhaupt nicht, dass sie das gar nicht schaffen. Also es ist eine unglaublich luxuriöse Situation, die sich wirklich, also es ist eine Utopie für alle Redaktionen, die ich kenne. Also es ist, wir leben eigentlich eher in einer Realität, wo du dir das nicht leisten kannst, dass irgendwas nichts wird.
Also Lars Relotius, der ja auch immer das Entschuldigung gesagt hat, der hat dann so Ärger bekommen, wenn das nicht geklappt hat.
Ja, theoretisch schon. Also aber genau, aber letztendlich ist es genau. Also wir haben schon so eine so eine Schere, die auseinandergeht, eine Entwicklung von, es müssen immer spektakulärere Geschichten sein, die irgendwie effizient und aber super erzählt werden. Und gleichzeitig haben wir aber keine Möglichkeit zu sagen, weißt du was, ich war jetzt hier irgendwie, ich habe jetzt 3 Wochen diese Recherche betrieben und es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Mhm. Ich lasse die Geschichte wieder fallen, aber dann kriegst du kein Geld. Oder also das ist immer so ein bisschen die Krise, die die Medien vielleicht haben.
The two parts of the structure. You've got the anecdote and you've got the moment of reflection. And often you'll have an anecdote which just kills. It's just so interesting. Like this thing happens and it leads to the next and it leads to the next. And it's so surprising and so many things happen. You meet these great characters and it means absolutely nothing. Like it's just completely predictable. It doesn't tell you anything new. And so that's one huge problem. It's your job to be kind of ruthless and to understand that either you don't have a sequence of actions, you don't have the story part that works, or you don't have a moment of reflection that works. And you're going to need both.
Also, und dann gibt es halt natürlich auch sehr viele Leute, die das einfach, die halt gar nicht mehr JournalistInnen sind. Also gerade im Bereich Podcasts ist es, was ja toll ist, diese ganze, das große AmateurInnenfeld, aber da kann es natürlich auch sein, dass bestimmte Sorgfalt vielleicht gar nicht stattfindet.
Genau.
Weil ja, da einfach ein bisschen das Handwerk auch fehlt vielleicht. Ja,
ja und genau, wenn dann irgendjemand einfach so ein paar Fälle noch wieder rescriptet und das dann auch wieder einfach irgendjemand einspricht und dann ist es halt irgendwie, man denkt so, okay, genau diese Bälle reiten und so. Und was ich mich halt auch gefragt habe ist, oder was ich finde, mir fehlt so ein bisschen auch die Kreativität, weil wir haben jetzt lange darüber gesprochen, dass es eben die Nachfrage gibt nach diesen Beziehungstaten und so weiter. Also diesen Serienfällen und diesen ganz speziellen, krassen Fällen. Aber gibt es nicht genügend spannende Geschichten, die sonst noch erzählt werden können, die wir sonst nicht sehen? Also es gibt zum Beispiel, den habe ich vor 2 Jahren gehört, einen Podcast, der heißt, glaube ich, Bilals Weg in den Terror. Da geht es um einen Jungen aus Frankfurt, der sich radikalisiert hat und dann ISIS angeschlossen hat oder auf jeden Fall ausgereist ist und nie wieder aufgetaucht ist. Und in dem Podcast sprechen die halt mit seiner Mutter, seinem ehemaligen Lehrer und Leuten, die ihn kannten. Und es ist total sensibel erzählt. Oder wir haben auch schon mal diesen, wer hat Burak erschossen, dieser ungeklärte Mordfall von dem jungen, jugendlichen, 17-jährigen Burak aus Neukölln, der ermordet wurde, wo bis heute nicht klar ist, wer das war. Da haben die auch mit seiner Familie gesprochen und ich fand das auch wirklich gut erzählt. Oder es gibt auch diesen Fall von dem jungen ermordeten Geflüchteten, der erstochen wurde vor 2 Jahren oder so. Das Ende einer Reise heißt er, glaube ich. Wo ich denke, das sind halt auch Geschichten, wo es sich lohnt, die zu erzählen und wo ich das Gefühl habe, die kriegen viel weniger Aufmerksamkeit, obwohl genau, das Medium ja eigentlich dafür gut ist, wie du ja vorhin schon gesagt hast, nah ranzukommen, eine Geschichte eben mit Zeit und weniger Distanz irgendwie zu erzählen.
Die Beispiele, die du ja aufgelistet hast, sind ja vielleicht gut, weil sie eben auch dabei strukturelle Probleme vielleicht aufmerksam machen. Mhm. Also das ist vielleicht alles unterschiedlich bei Bilals Weg in den Terror.
Ich glaube so.
Es ist, da finde ich, also ohne den jetzt gehört zu haben, finde ich zum Beispiel interessant, weil es ein Verbrechertyp ist, ein junger Typ, der dann Terrorist wird und sich einer Terrormiliz anschließt. Darüber reden wir ohnehin viel. Und da ist es vielleicht einfach vom gesellschaftlichen Interesse, das mal genauer anzuschauen und mal genauer zu schauen, wie das passiert, damit man das besser nachvollziehen kann, weil da einfach sehr oft drüber weggewischt wird. Aber bestimmte politische Entscheidungen, die auch sehr hohes Interesse in der Gesellschaft auslösen, dann diskutiert werden und man vielleicht mit so einem Fall vielleicht irgendwie das Gefühl hat, man kann besser nachvollziehen, mit was man es da gerade zu tun hat oder welche Mechanismen da im Spiel sind. Und das, dann geht es ja auch dann muss man nämlich auch auf die Politik gucken und so weiter. Bei Wer hat Burak erschossen, ist es vielleicht eher so, dass man denkt, welche Kriminalfälle kriegen Aufmerksamkeit und welche nicht und wie wird so ein Fall überhaupt aufgerollt, ne? Und es erinnert halt an, ne, wenn irgendwie so ein junger Man of Color erschossen wird, erinnert es halt einfach an ein für die Gesellschaft traumatisches Erlebnis, und zwar die NSU-Morde. Ja. Und dass man da irgendwie nochmal hinterschaut und so. Also ich glaube, oder deshalb ist Missing and Murdered so gut, weil man irgendwie merkt, hier gibt es ein strukturelles Problem. Diese Morde oder wie damit umgegangen wird oder diese Verbrechen machen aufmerksam auf ein gewisses strukturelles Problem.
Ja.
Und darüber müssen wir ohnehin reden.
Voll.
Und das ist, und das kann man anhand von Verbrechen oder Verbrechern oder Opfern irgendwie sich anschauen, aber eben sowas wie der Anhalter oder so, das eigentlich kein Verbrechen erzählt, macht das ja auch, also bedient sich diesem Format und macht eine Frage auf anhand eines Protagonisten, aber es geht eigentlich auch ein bisschen um mehr.
Absolut, ja.
Und das, finde ich, ist eigentlich der große Wert an solchen Podcasts, genauso wie die letzte Staffelserie eigentlich, die sich sehr, also die sich eben nicht um Einzelfälle, die sich nicht so sehr um einzelne Personen drehen, sondern wirklich um das System in Amerika, was dir echt einfach nur die Schuhe auszieht, wenn du denkst, was für eine schreiende Ungerechtigkeit. Und solche Dinge braucht man halt irgendwie auch. Also man kann dieses Format und dieses Genre auch nutzen, um einfach mal mehr zu erzählen, als hier ist eine Frau gestorben, weil ein Mann sie umgebracht hat.
Ja, Theorie, die Fälle tun halt auch mehr weh, weil während wir schon darüber reden, merkt man halt, da geht's halt ans Eingemachte, da geht's halt an gesellschaftliche Probleme, die, glaube ich, viele Leute nicht so gerne ins Auge schauen, ne? Nämlich auch unzureichende Polizeiarbeit zum Beispiel oder eben dieses Augenverschließen vor jungen Männern, die sich radikalisieren, ne? Und in welche Richtung auch immer. Das wäre eigentlich sehr, sehr interessant. Kurze Zwischenfrage. Gibt es eine ausführliche Podcast-Reportage zu den NSU-Morden?
Ich kenne keine. Es würde mich aber allerdings wundern, wenn es das nicht geben würde. Ja. Also es gibt Bücher dazu. Ja. Die SZ hat die Gerichtsverhandlungen Jahr für Jahr aufwendig aufgearbeitet.
Mhm.
Es würde mich eigentlich wundern, wenn es das nicht geben würde, aber es könnte es, also es, glaube ich, ist auf jeden Fall genug Material und genug Relevanz, das auch öfter zu thematisieren und immer wieder zu thematisieren, weil auch wenn dieser Fall jetzt abgeschlossen ist, ich immer noch das Gefühl habe, dass das einfach die Entwicklungen immer noch diese Mordserie auch noch in einen neuen Kontext stellen können und der immer noch relevant ist.
Ja, absolut. Und ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, wenn ich jetzt nicht völlig umnachtet bin gerade, dass ich mal gesucht habe und nichts konkret gefunden habe. Und das würde ich zum Beispiel spannend finden. Ich hatte gerade noch irgendeine, also sehr wichtig auch.
Ja, einfach, ja, total. Ne?
Also das detailliert zu erzählen, unfassbar viel ist da an Futter, was man, wo man drauf eingehen könnte. Ne? Also und es ist wichtig. Und ja, also deswegen glaube ich halt, diese Geschichten oder diese Geschichten, die das Leben schreibt, die eben andere Sachen ansprechen, die sind dann vielleicht doch, werden dann doch nicht so gern angefasst.
Ja, weil sie einfach auch, weil es auch schwerer ist. Also eben, man braucht eine Sorgfalt. Man kann vielleicht sagen, okay, diese Geschichte eignet sich doch nicht dazu, dieses strukturelle Problem jetzt wirklich aufzuweisen oder so. Naja, genau. Also es sind halt einfach, da spielen halt sehr unterschiedliche Sachen mit rein.
Wir haben ja euch jetzt ein paar Sachen, die anders sind, mit auf den Weg gegeben. Und ich denke, wir haben wieder einiges heute zu erzählen gehabt.
Genau, also wenn ihr, so wie die meisten Menschen, also wir sind ja auch, also wir hören ja auch beide True Crime Podcasts und konsumieren True Crime, ne? Also jetzt nicht, ich hoffe, die Leute haben jetzt nicht, ihr habt jetzt nicht ein total schlechtes Gewissen oder denkt, ihr seid schlechte Menschen, wenn ihr das genießt oder wenn ihr das auch wenn ihr auch Spaß dran habt. Nur wollten wir euch einfach mal mitgeben, dass das doch interessant ist, was das über unsere Gesellschaft aussagt. Und Falls ihr noch mehr uns eure Gedanken dazu schildern wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt uns schreiben, eine E-Mail an feuerundbrot@gmail.com. Aber wir sind auch auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Da könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben. Und falls ihr uns unterstützen wollt finanziell, weil ihr unsere Gedanken so toll und klug findet, dann könntet ihr das auch machen. Und entweder auf Steady oder auf Patreon. Da könnt ihr monatliche Pakete abschließen. Und oder eine einmalige Spende via PayPal.
Genau.
Alle Informationen findet ihr auf unserer Webseite feuerundbrot.de. Wow.
Du machst das richtig gut.
Ja. Genau, dankeschön. So, jetzt bin ich aber auch fertig.
Ja, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne?
Au revoir.
Ciao. Bye. They call me the one.